Deutschlandfunk, Andruck.
Dass Steuerpolitik eine ideologische Angelegenheit ist, hat sich in der inzwischen gescheiterten Ampelkoalition sehr deutlich gezeigt. SPD, Grüne und FDP haben auf diesem Feld nur einen Minimalkonsens für die Zusammenarbeit gefunden. Die Vorstellungen, was richtig und förderlich ist, könnten nicht unterschiedlicher sein. Während SPD und Grüne in ihren Wahlprogrammen noch gefordert hatten, hohe Einkommen und Vermögen stärker zu belasten, landete nichts davon im Koalitionsvertrag. Die FDP versteht sich schließlich als Bollwerk gegen Steuererhöhungen. Jetzt, wo sich wieder ein Bundestagswahlkampf anbahnt, wird mit Sicherheit wieder viel über die richtige Steuerpolitik diskutiert werden. Und wenn es um mögliche Reformen des Steuersystems geht, werden immer wieder vermeintliche Probleme ins Feld geführt, die die Vorstöße gleich wieder beenden. Solche Scheinargumente zu entlarven, ist das Ansinnen des Buches Blackbox Steuerpolitik. Verfasst hat es die Volkswirtin und Wirtschaftsjuristin Julia Jiermann. Sie arbeitet für das Netzwerk Steuergerechtigkeit. Und sie hält eine Neuausrichtung der Steuerpolitik für unerlässlich. Meine Kollegin Katrin Stövesand hat mit ihr gesprochen und sie zunächst gefragt, an wen sich ihr Buch überhaupt richtet.
Also ich glaube tatsächlich in der breiten Bevölkerung, dass es großes Unwissen, also wie das Steuersystem funktioniert und auch vielleicht die Bedeutung von Steuerpolitik deutlich unterschätzt wird, man immer an die Steuererklärung denkt. Aber tatsächlich geht es bei Steuern ja vielmehr darum, wie wir die Gesellschaft gestalten und wie wir irgendwie leben wollen und was uns wichtig ist. Und wie die Wirtschaft gesteuert werden soll. Und ich glaube, es richtet sich so an die breite Bevölkerung, um den Mechanismus sozusagen vom Steuersystem zu erklären und vielleicht auch an den einen oder anderen, der Politik macht. Denn ich würde auch sagen, dass viele progressive Politiker beschäftigen sich viel mehr mit der Ausgabenseite als mit der Einnahmenseite.
Ja, Sie schreiben, Wirtschafts- und Steuerpolitik wird von oben gedacht. Was heißt das genau?
Ich würde sagen, wir haben in den letzten 30 Jahren, nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern, nach dem Motto, wir geben es den Vermögenden, wir geben es den Reichen und dann findet es seinen Weg nach unten in die Bevölkerung und die Investitionen, die wir brauchen, werden passieren. Und das haben wir auch gemacht, indem wir die Steuern oben in der Spitze gesenkt haben. Und ich würde sagen, jetzt haben wir so 30 Jahre das gemacht und jetzt könnte man so ein bisschen Bilanz ziehen und dann würde man sehen, dass sowohl die ärmere Hälfte der Bevölkerung immer noch nahezu vermögenslos ist oder sogar Vermögen verloren hat. Und dass die Ungleichheit also noch größer geworden ist und dass wir die Investitionen, die wir brauchen, jetzt auch nicht unbedingt alle haben und vor allem, dass die angehäuften oder eingesparten Gewinne in Unternehmen, dass wir gucken müssen, dass die irgendwie investiert werden und dass das aktuell nicht so richtig passiert, würde ich auch sagen, da hat das Steuersystem eben mitgewirkt.
Ja, Sie erklären sehr genau, wie unser Steuersystem Ungleichheit fördert. Auf einige dieser Punkte kommen wir auch gleich sicher zu sprechen. Und Sie betonen, dass wir ein progressives System bräuchten, um dagegen zu steuern. Jetzt kann man sich wundern, wir haben ja eigentlich ein progressives Steuersystem. Was fehlt denn da Ihrer Ansicht nach?
Genau, wir haben uns grundsätzlich auf ein progressives Einkommenssteuersystem geeinigt und das funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad. Also das ist ausgerichtet auf die breite Masse der arbeitenden Bevölkerung. Und nach dem Motto, starke Schultern tragen mehr, funktioniert das da auch. Also die Ärztin zahlt einen höheren Steuernabgabensatz als die Krankenschwester. Und auch der DAX-Manager, der 1 Million Arbeitseinkommen hat, muss ungefähr am Ende die Hälfte seines Einkommens in die Gemeinschaftskasse geben. Aber das funktioniert dann nicht mehr bei dem Eigentümer des DAX-Konzerns. Also inklusive seiner Unternehmenssteuern, inklusive der Steuern, die er eben auf sein gesamtes wirtschaftliches Einkommen zahlen muss, muss er eben nur ungefähr die Hälfte abgeben. Und vor 30 Jahren war das mal anders. Da haben die Milliardäre in Deutschland und die Superreichen noch ungefähr so 60% Steuern gezahlt. Und dann haben wir noch Sonderfälle. Dann gibt es den einen oder anderen Immobilienmilliardär, den ich mir angeguckt habe, der zahlt dann teilweise nur 17% oder 20% Steuern. Und die Digitalkonzerne in Deutschland zahlen eben nur 3% oder 4%. Also wir sind sozusagen weit weg in der absoluten Spitze davon, dass wir noch progressiv sind. Also dann gehen die Steuersätze und Abgabensätze wieder stark nach unten.
Dann fragt man sich natürlich, wie man es jetzt richtig machen sollte. Wie gelingt also tatsächlich eine gewisse Umverteilung oder wie stoppt man zumindest, dass noch mehr Ungleichheit entsteht? Und Sie bringen hier eine Vermögensteuer ins Spiel. Mhm. Und was überrascht, Sie werfen da mal magere 2% in den Raum. Können Sie die Idee und den Effekt eines solchen Modells erklären?
Also ich würde auch sagen, wir hatten ja bis 1996 eine Vermögenssteuer, die dann seitdem ausgesetzt ist und die hatte relativ niedrige Freibeträge. Also die musste auch der Arzt oder die Ärztin zahlen. Und ich würde sagen, wir brauchen eine Vermögenssteuer, die da ansetzt, wo unser Einkommenssteuersystem eben nicht mehr progressiv ist. Also bei viel, viel höheren Freibeträgen, 50, 100 Millionen. Und da gehen wir mit 2% Vermögenssteuer ran. Und da würde ich sagen, das reicht zumindest, damit die Milliardäre ungefähr das zahlen, was die breite Mitte am Ende zahlt. Man kann die Vermögenssteuer immer auf die Erträge umrechnen und dann landen die Milliardäre eben auch ungefähr bei 50% Abgaben und ungefähr bei dem eben, was die anderen, was die Durchschnittsverdienten in Deutschland zahlen müssen. Und das würde diese Vermögenssteuer von 2% schaffen. Und da schließe ich mich auch sozusagen in die internationale Debatte an, weil viele andere Steuersysteme haben die gleichen Probleme sich sozusagen eingefangen in den letzten 20, 30 Jahren. Und deshalb wird der Vorschlag dieser 2%igen Vermögenssteuer auch das allererste Mal aktuell von den G20 Finanzministern diskutiert. Und es gibt viele Länder, die sich eben sozusagen auch gerade damit beschäftigen, das System wieder zu reparieren mit einer 2%igen Vermögenssteuer.
Sie räumen ja auch mit einigen Steuermythen auf. Auf ein paar davon will ich eingehen. Eines der lautesten Argumente gegen eine Vermögenssteuer ist ja, dass sich Reiche mit einem Umzug oder auch Verlagerung von Unternehmenssitzen der Steuerlast entziehen würden. Warum ist das Ihrer Ansicht nach ein Mythos?
Also wir haben in Deutschland, wir sind sozusagen als Land nicht erpressbar. Wir können jetzt nicht nur die arbeitende Bevölkerung besteuern, weil die nicht weg können, sondern wir haben auch eine Wegzugssteuer. Also alle Vermögen, die in Deutschland mit der deutschen Infrastruktur, mit deutschen Arbeitnehmern, mit dem Bildungssystem hier erwirtschaftet werden und in Deutschland stehen, die kann man nicht einfach mit ins Ausland nehmen. Also der Vermögende müsste an der Grenze, wenn er das Land verlässt, eine Wegzugssteuer zahlen. Also bei unseren Milliardären, das sind viele Milliarden, die sie dann zahlen müssten. Mhm. Und natürlich kann man auch die Unternehmen nicht einfach einpacken und mitnehmen. Also es gibt da viel, viel mehr Hürden, als sich die meisten Menschen tatsächlich vorstellen.
Entkräftet vielleicht auch den nächsten Mythos, den Sie aufführen, Vermögensteuer und Erbschaftssteuern gefährden Arbeitsplätze. Stimmt auch nicht, weil?
Naja, bei der Erbschaftssteuer sehen wir das ja sehr schön. Also wir haben massive Ausnahmen für Unternehmensvermögen, die vererbt werden. Und da war die Begründung oder ist die Begründung von vielen Lobbyverbänden, dass die Erbschaftssteuer Arbeitsplätze gefährdet. Also da hat es quasi eine Lobby von Vermögenden geschafft, den Menschen zu erzählen, wenn wir Steuern zahlen, verliert ihr eure Arbeitsplätze. Wissenschaftlich lässt sich das, das weiß auch das Bundesministerium für Finanzen und die Professoren, die da beschäftigt sind, überhaupt nicht halten. Es gibt also keinen Zusammenhang zwischen einer Steuerzahlung von Erbschaften, die über viele Jahre gestreckt werden können aus den Unternehmensgewinnen und den Arbeitsplätzen, die dranhängen. Ganz im Gegenteil, gefährden wir aktuell mit unserem Erbschaftssteuerausnahmen für die Superreichen eher die Innovation, weil wir eher Besitzstandwahrung machen statt Innovation fördern. Und das gefährdet eigentlich eher die Arbeitsplätze.
Bleiben wir mal bei der Erbschaftssteuer. Da wird ja auch immer wieder das geerbte Haus als vermeintlich bedrohtes Objekt angeführt. Dabei ist Vermögen aus Erbe offenbar so geschützt wie kaum etwas, wenn ich das richtig bei Ihnen lese. Denn Sie führen so einen schönen Vergleich an, dass die Raucher einen größeren Beitrag zu den Staatsfinanzen leisten als die Erben. Wie kommt das?
Ja, tatsächlich zahlen wir über die Tabaksteuer ungefähr 14 Milliarden im Jahr, nimmt der Staat ein, über die Erbschaftssteuer nur 9. Und das, obwohl wir aktuell in der Erbschaftswelle sind, also wirklich wahnsinnig hohe Vermögen weitergeben, 300, 400 Milliarden Euro jedes Jahr. Und durch die massiven Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer ist sie eben bei den Superreichen sozusagen wirkungslos. Also die zahlen die Steuer im Prinzip nicht.
Sie schreiben, es werde recht leichtfertig von Steuerverschwendung gesprochen. Wenn man sich aber mal die großen Bauvorhaben allein hier in Köln ansieht, die immer teurer werden, da muss man doch mindestens von fehlender Ausgabenkontrolle sprechen, oder nicht?
Naja, wenn man sich jetzt mal, also es gibt ja Sammlungen, die die Steuergeldverschwendung in Deutschland auflisten, dann mag der ein oder andere Punkt natürlich total berechtigt sein, aber in Summe können wir mit diesen sozusagen Kleckerbeträgen, wenn man die alle addiert, kommt man nicht auf eine Summe, die sich tatsächlich irgendwie auf den Bundeshaushalt nennenswert auswirkt. Also Steuergeldverschwendung gibt es ganz bestimmt, aber das gibt es auf jeden Fall nicht bei Bauvorhaben, nicht in der Menge, als dass wir damit die großen Probleme, die wir aktuell haben, die fehlenden Investitionen, dass wir das irgendwie gegenstellen können. Also Steuergeldverschwendung, da mache ich auch im Buch die Rechnung auf, das ist dann eher Populismus und man sieht, was man in Deutschland darf. Man darf nämlich die Politik für ihre Fehler oder Nichtfehler, je nachdem, auch öffentlich kritisieren und man bekommt auf Anfrage die Kosten genannt, aber das sollte nicht dazu dienen, dass wir jetzt in Frage stellen, ob wir überhaupt noch Steuern zahlen.
Das fordert die Volkswirtin und Wirtschaftsjuristin Julia Jiermann vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Ihr neues Buch Blackbox Steuerpolitik, wie unser Steuersystem Ungleichheit fördert, ein Reformvorschlag, ist im Bonner Dietz Verlag erschienen. 168 Seiten kosten 20 Euro.